Und dann haben wir uns hin und her geschrieben und dann habe ich ihm das Bild, historische, zugeschickt. Und dann kam die Antwort, das sind seine Urgroßeltern. Und das ist dann wie so ein Sechser im Lotto.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Restauratoren-O-Tons, dem Podcast des Deutschen Restauratorenverbandes. Ich bin Gudrun von Schönebeck und diese Folge spielt in Köln und in Karlsruhe. Mit meinem Gast spreche ich über ein spannendes Objekt der Mobilitätsgeschichte. Wir reden darüber, wie vor etwa 120 Jahren Köln ein wichtiger Standort der Automobilindustrie war und wie man als Restaurator mit Beharrlichkeit, den richtigen Fragen und auch Glück zu großartigen Rechercheergebnissen kommen kann. Heute treffe ich einen Restaurator, der ein spannendes Stück Mobilitätsgeschichte restauriert hat. Wir sind in der Nähe von Karlsruhe, wo Philipp Mandries seine Werkstatt hat. Er ist selbstständiger Restaurator und spezialisiert auf technisches Kulturgut, Metall und Holz und hat an der TH Köln seinen Diplom- und Masterabschluss gemacht. Herzlich willkommen, Herr Mandries, im Podcast des VDR.
Also vielen Dank erstmal, dass Sie gekommen sind nach Karlsruhe und die mir die Möglichkeit bieten,
sehr gerne
über das Projekt in Köln zu sprechen.
Ja, das Objekt, über das wir heute sprechen, war hier in Karlsruhe in Ihrer Werkstatt eine ganze Weile stationiert sozusagen, ja, sodass Sie daran gearbeitet haben, steht aber inzwischen in Köln und ist dort auch, was natürlich immer schön ist, öffentlich zugänglich. Ja. Und zwar im Kölnischen Stadtmuseum, das vor kurzem in ein ehemaliges Kaufhaus, das extra dafür umgebaut wurde, umgezogen ist. Auf 5 Etagen werden dort 550 Objekte aus der riesigen Sammlung des Stadtmuseums gezeigt in der neuen Dauerausstellung. Darunter ist zum Beispiel ein großes Modell, das die Stadt von 1571 zeigt und die Originalfigur der vorwitzigen Schneidersfrau vom Heinzelmännchenbrunnen in Köln. Sie haben ein weiteres Highlight der Dauerausstellung restauriert. Welches besondere Objekt war das?
Das war der Vis-a-vis-Motorwagen Nummer 125 Typ A von der Kölner Motorenfabrik Köln-Sülz, hergestellt im Jahr 1902-1903. Und bei dem Motorwagen handelt es sich, wie man vom Namen schon ableiten kann, um ein Automobil mit Verbrennungsmotor. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand handelt es sich um das älteste in Köln produzierte, noch erhaltene Automobil eines in Köln ansässigen Automobilherstellers. Mhm. Und das ist ein Zeitzeuge der Automobilpionierzeit in Köln und auch der Automobilindustrie in Köln zu damaliger Zeit, weil die war sehr vielfältig und das ist bei vielen Leuten nicht mehr so bekannt, dass Köln mal ein automobiler Hotspot war.
Also ein wichtiges historisches Stück.
Ja, also erstmal von der Technikgeschichte, dann von der Stadtgeschichte und Industriegeschichte und auch von der Mobilitätsgeschichte. Mhm, und das wird auch jetzt in der neuen Dauerausstellung unter dem Schwerpunkt, was bewegt uns, Mobilität in Köln präsentiert.
Ah ja, Sie sagten schon Motorwagen, der hieß Vis-a-vis und das zeigt auch schon so ein bisschen, wie der ausgesehen hat. Können Sie den kurz beschreiben?
Also das Schöne an diesem Motorwagen ist, dass es, wie gesagt, es ist in der Frühzeit und wenn man den Motorwagen betrachtet, kann man sehen, wo kommt es her, wo geht es hin. Also vis-à-vis bedeutet, man sitzt sich gegenüber. Und diese Karosserieform des vis-à-vis gibt es schon aus dem Kutschenbau. Und wenn wir den Motorwagen betrachten, hat er einen hölzernen Aufbau, der noch ganz klassisch in der Handwerkskunst des Kutschenbaus gefertigt worden ist. Wir haben hier Hauptwerkstoff Holz, wir haben eine Polsterung mit Sitzbezügen, also ursprünglich Sitzbezügen aus Leder. Die hintere Bank ist die Fahrerbank, oder da sitzt der Fahrer, die Fahrerin, rechts damals noch. Und gegenüber hat man dann eine etwas kleinere, spartanische ausgestattete Bank für Mitfahrer oder halt Gerätschaften, die man mit transportieren musste. Ein Vis-a-vis war damals eine relativ gängige Fahrzeugform. Es gibt von relativ vielen Automobilherstellern der damaligen Zeit diesen Vis-a-vis-Typ und es gibt es natürlich auch jetzt von diesem Kölner Hersteller. Und das Schöne ist halt, man hat diese Kutschen, diesen hölzernen Aufbau, der noch richtig schön mit Gestaltungselementen gestaltet ist. Ne? Und man hat einen halben runden Eingang, der läuft nach oben hin in eine Art Volute aus. Man hat die Enden der Front und Heck auch in so Voluten. Und der Hölzenaufbau sitzt auf dem Stahlrahmen. Und da haben wir halt den Übergang. Wir haben oben noch das traditionelle aus dem Kutschenbau Holz und unten beginnt dann das Moderne. Wir haben hier, an dem Rahmen ist das Fahrgestell und der Antrieb montiert. Und das ist alles Stahl und Metall. Und ich finde, hier hat man halt den Übergang oben, das Traditionelle, handwerklich. Unten geht es dann in die moderne Ingenieurstechnische. Angetrieben wird er mit einem wassergekühlten Einzylinder-Viertaktmotor, der in der Fahrzeugfront eingebaut ist. Mittels Lederriemen wird die Kraft auf die Hinterachse übertragen.
Wie viel PS und wie schnell konnte man den fahren?
Er hat eine Firmenplakette, da steht drauf 6 PS und mutmaßlich soll der so 30 Kilometer die Stunde gefahren sein. Was damals aber auch schon unglaubliche Geschwindigkeiten waren.
Ja.
Ja. Was gab es damals an Fahrzeugen? Also man hatte damals klassisch die Kutsche und man lebt ja irgendwie immer so in dieser Vorstellung, der Postkutsche ist rasend schnell gefahren, wenn man so an so Western aus den 50er, 60ern denkt. Ne? Ja. Wo die Apachen hinterher reiten und die Postkutsche entkommt. Das ist funktioniert so nicht und hat auch nie so funktioniert. Also die Postkutsche ist, glaube ich, ein bisschen schneller damals, als man laufen kann. Also Karl Drais hat ja die Draisine erfunden oder entwickelt und hat eine Strecke zwischen Mannheim und Schwetzingen, war das, glaube ich, zurückgelegt in der Hälfte der Zeit. Und man spricht dort, dass der so ein Stundenmittel hatte, wohl von 14 Stundenkilometer.
14. Mhm.
Also war die Postkutsche irgendwie 7 Kilometer pro Stunde. Mhm. Und man muss es auch sehen, die Wege waren schlecht. Also dieses, was man so in den Hollywood-Filmen sieht, das ist
das Hollywood. Gab's so nicht. Das gab's ist Hollywood, so nicht. Ja.
Und
ja.
Dann hatte man einfach, ich finde auch immer, wenn man dann sieht, die Eisenbahn, wenn die Menschen zum ersten Mal mit der Eisenbahn gefahren sind, dann sind die ja wirklich auch Geschwindigkeiten gefahren. Und das hat ja damals schon angefangen mit 10, 15 Stundenkilometer. Das können wir uns ja heute gar nicht mehr vorstellen, weil wir das ja gewohnt sind, irgendwie gefahren werden. Und wenn man wirklich das noch nie gemacht hat, und dann wirklich in so einem Waggon sitzt und dann wirklich guckt, wie die Landschaft dann wie so eine Art Film vorbeifährt. Das war ja für die ein Empfinden, was wir so nie nachvollziehen können. Bei dem Auto war das, glaube ich, das Gleiche.
Einfach. Ich glaube es, oder ich habe mal darüber gelesen, dass es damals auch Fragen gegeben hat, ob das schädlich ist für die Gesundheit des Menschen, wenn man eben so schnell unterwegs ist. Ja. Ne? Der Motorwagen hatte auch ein Patent, glaube ich. Was war das Besondere?
Also das Besondere, also der hatte eine Patentanmeldung für die Hinterachse mit der Patentnummer 127758. Und das Spezielle bei der Hinterachse ist das, dass die beim Belasten, also wenn jemand auf der hinteren Sitzbank Platz nimmt, die Hinterachse in einer gewissen Art und Weise so nach hinten gedrückt wird, um den Riemen noch zusätzlich zu spannen. Bei dem Problem ist, wenn man das Fahrzeug anguckt, und das ist auch so eine Fragestellung, die sich so für mich ergeben hat während der Auseinandersetzung mit dem Motorwagen. Wir haben die Technik des Riemens, der Transmission über den Lederriemen, das kennen wir seit der Dampfmaschine. Und es ist eine wirklich damals etablierte Technik, Drehbewegung, Kraft zu übertragen. Bei den hochdrehenden Automobilmotoren der damaligen Zeit war das schon nicht mehr so effektiv, weil man hat den Lederriemen, der läuft auf einer Stahlwelle, überträgt das auf eine Stahlwelle, einen gewissen Slip, den man kennt, so wie wenn ein Autoreifen bei zu viel Gasumdrehung einfach die Oberfläche durchrutscht. Es gab damals die Technologien, die Kraft per ganz normaler Kette zu übertragen, so wie wir das heute vergleichbar beim Fahrrad haben, oder natürlich das Prinzip der Kardanwelle, wie wir es heute beim Automobil haben. Aber die haben halt diesen Lederriemen verbaut. Und wie gesagt, man hat diesen Slip bei hohen Drehzahlen und das wurde durch die zusätzliche Spannung wurde dem halt probiert entgegenzuwirken. Bei mir war dann die Überlegung, man hat dafür ein Patent angemeldet. Für eigentlich eine Technologie, die denen damals schon hätte bewusst sein müssen, das wird jetzt nicht die Zukunft. Für mich ist die Technik immer relevant. Also ich muss, so sehe ich meinen Beruf, die Technik verstehen, um das wirklich auch ein schlüssiges und nachhaltiges Konzept zu erstellen und die Maßnahmen dementsprechend auszurichten. Und deswegen ist es für mich immer, wenn ich sowas sehe, warum macht man das? Und dann war die Überlegung, aus welchen Gesichtspunkten hat man damals eigentlich ein Auto konzeptioniert und entwickelt? Weil wir haben Tankstellen, wir haben überall Werkstätten, also die Versorgung des Automobils ist kein Problem mehr. Wir haben ADAC oder irgendwelche Pannendienste, die kommen. Das war ja damals gar nicht. Also war das vielleicht bei der Überlegung und der Konzeptionierung bei einem Auto, vielleicht von den Kölnern eher der Ansatzpunkt, wo man gesagt hat, wir konzipieren ein Fahrzeug, das auch funktioniert und wenn es nicht funktioniert, aber relativ schnell wieder in Funktion gesetzt werden kann.
Ah, okay.
Vielleicht da wirklich der Punkt war, dass man gesagt hat, wir machen die Kraftübertragung so, dass sie funktional ist, auch wenn das reißt. Oder vielleicht war es letztendlich so, dass man im Werk selber nicht die Infrastruktur hatte, eine Kardanwelle oder eine Kette zu produzieren. Wobei die im Rahmen der Restaurierung und der mit parallel betriebenen weiteren Recherche zu dem Fahrzeug sich ergeben hat, dass es damals schon Zulieferer gab, die dann halt Teile für diesen Motorwagen gefertigt haben.
Jetzt ist der Motorwagen 1902 entstanden und soweit ich weiß, ist er 2011 vom Stadtmuseum angekauft worden. Was weiß man denn über die Geschichte, die dazwischen passiert ist mit diesem Fahrzeug?
Das ging los, der Erstkontakt, mal sagen wir so, war über ein Forschungsprojekt durch die TH Köln. Da war ich wissenschaftlicher Mitarbeiter im Institut für Fahrzeugtechnik. Und da war das so, dass man ja erstmal erfasst hat fotografisch und die ersten Recherche begonnen hat. Und das war eine, sagen wir mal kurz, sehr frustrierende Sache, weil in den Archiven so gut wie nichts über das Herstellerunternehmen gab.
Sie hatten auch keine technischen Pläne oder
nein,
sowas?
Nein, das gar nicht. Also wir hatten eine historische Fotografie, wo es hieß, das ist das Erstbesitzer-Ehepaar. So sitzt ein Mann und eine Frau drauf.
Und die kann man übrigens auch im Stadtmuseum sehen, sind abgebildet. So, schönes Bild.
Und es ist auch, glaube ich, bei der Motorwagen war ja relativ häufig auch in der Presse und ich glaube, das ist auch jedes Mal mit präsentiert worden. Und ist ja auch eine einzigartige Geschichte, dass man halt das Fahrzeug hat und dann halt auch letztendlich auch ein Foto hat davon.
Und für einen Restaurator auch gewissermaßen ein Dokument.
Ja, ein
also man kann noch einiges.
Sehr dankbar. Also es ist. Ja, das rundet die Sachen natürlich ab, macht einem auch vieles einfacher. Aber bei der Klärung der Objektgeschichte war es erstmal so, man hat das Foto, aber man weiß ja nicht, wer da drauf ist, wer die Personen sind. Also war das halt einfach so, dass ich an den Besitzer vor dem Stadtmuseum mich gewendet habe. Und da war es ein bisschen schwierig, weil der wollte die Information nicht weitergeben. Wie es nachhinein sich herausgestellt hat, gab es da auch gewisse Gründe, die ich heute auch nachvollziehen kann. Damals war das einfach so, wo ich dann einfach auch nicht vorangekommen bin. Der Motorwagen war, bevor er nach Köln gekommen ist, in einem Museum bei einem Autohändler in Ladenburg. So, meine Stelle damals in der Fahrzeugtechnik war befristet, die ist ausgelaufen. Wir hatten eigentlich ein Forschungsprojekt geplant mit dem Motorwagen, das wurde nicht finanziert. Und dann lief das nach und nach so ein bisschen aus und der Motorwagen lag so auf Eis.
Okay.
Und ich war dann in unterschiedlichen Anstellungen tätig und dann kam für mich so der Entschluss, Ende 2020, 2021 mich selbstständig zu machen. Und ich habe dann auf dieser Internetplattform LinkedIn ein Profil erstellt, habe dann auch die ganzen Artikel, die es über die Motorwagen gab, da hochgeladen. Und dann hat sich ein Herr Steinbrecht bei mir gemeldet und angefragt, wie viele von diesen Kölner Motorwagen denn produziert wurden. Dann hat sich eine Kommunikation daraus entwickelt und ich habe gesagt, ich kenne nur diesen einen. Und dann haben wir uns hin und her geschrieben und dann habe ich ihm das Bild historische zugeschickt und dann kam die Antwort, das sind seine Urgroßeltern. Und das ist dann wie so ein Sechser im Lotto. Ne?
Ja,
ich weiß, dass man nicht dann glaubt, dass man die Objektgeschichte irgendwie klären kann. Und das war dann so, konnte man dann so Eckdaten nachzeichnen. Also der Motorwagen ist 1902, 1903 gefertigt worden und ist dann als Insolvenzmasse nach Rothenburg am Neckar. Und in Rothenburg am Neckar gab es die Firma Fouquet Frauz. Die haben Schrauben hergestellt.
Die Automobilfirma ist pleite
gegangen. Ist insolvent. Also die Kölner sind insolvent. So,
die Kölner sind und dann Insolvenzmasse und dann...
Ist als Insolvenzmasse und das muss wohl so 1907, 1908 gewesen sein, dass er dann nach Rothenburg am Neckar gekommen ist.
So.
Dann ist er wirklich bei der Familie verblieben, also er ist dann in den Besitz der Familie Frauz gekommen und dann ist er so geblieben, bis er wohl 2005 dann nach Ladenburg verkauft wurde und dann nach Köln.
Sie haben sich schon länger mit diesem Fahrzeug beschäftigt und wie kam es dann zu einem Restaurierungskonzept? Also dass man weiß, was muss man machen, wo geht die Restaurierung hin, soll es vielleicht wieder fahrtüchtig gemacht werden? Wie sind die Oberflächen, diese ganzen Sachen? Hat sich das langsam entwickelt?
Die erste, wie gesagt, Untersuchungsphase war im Rahmen meiner Einstellung in der Technischen Hochschule in der Fahrzeugtechnik. Dann lag das auf Eis, ich weiß, ich kann dir nicht erklären, warum. Ich konnte von dem Projekt nicht ablassen. Also ich weiß es nicht, was es war. Das ist irgendwie, aber auf jeden Fall war das dann so,
dass... Aber Moment, ja. Dann stellen sich bestimmte Fragen wahrscheinlich, die man nicht beantworten kann und die einen dann irgendwie hindern, oder?
Ja, also im Endeffekt ist es einfach die Bedeutung des Motorwagens für die Stadt Köln ist halt eine sehr hohe. Und das ist halt auch, wie ich eingangs erklärt habe, dass Köln war ein automobiler Schwerpunkt im Deutschen Reich zur damaligen Zeit. Und von Köln geht eigentlich die Grundtechnologie des Verbrennungsmotors eigentlich aus, dass wir überhaupt dieses Zeitalter einläuten konnten mit dem Automobil.
Was man ja auch nicht weiß,
ja, das ist
oder?
Einfach, ja, und das ist halt das Problem. Und das heißt einfach so, dann haben sie dieses Stück und denken dann halt immer, sehen, was man eigentlich damit vermitteln kann. Und wir haben wirklich diesen Teil der Geschichte, der verloren geht. Also Niklas August Otto und Eugen Lange haben dort in Köln die erste Fabrik für Verbrennungsmotoren eröffnet. Und das ist der Grundstein dafür, dass sich diese Technik ausbreitet. Und wenn man dann sieht, dass in dieser Fabrik in Köln Gottlieb Daimler und Wilhelm Maybach, zwei der wichtigsten Konstrukteure fürs Automobil in dieser Frühzeit, ihre ersten Erfahrungen mit dem Verbrennungsmotor gemacht haben, dann wieder zurück nach Stuttgart-Bad Cannstatt gegangen sind und parallel mit Karl Benz in Mannheim angefangen haben, diese Motoren kleiner zu machen und dann in Fahrzeuge einzubauen, ist wirklich der Ausgangspunkt eigentlich in Köln. Und das weiß die Großteil der Bevölkerung nicht.
Ja.
Und das ist einfach, wo ich mir denke, jetzt hat das Kölner Stadtmuseum diesen Motorwagen und kann dafür ansetzen.
Ja.
Weil bei mir war der Prozess so, ich wusste das, bevor ich mich mit dem Motorwagen auseinandergesetzt habe, auch nicht.
Ja.
Ich finde es halt schon eine abgefahrene Geschichte. Und dass man jetzt wirklich auch den so greifbar. Und dann natürlich kommt auch zu, dass man dann so involviert ist, dass die hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass man den dann auch bearbeiten darf. Und das war irgendwie so dieser Trigger, dass das am Laufen bleiben sollte. Dann war das so, ich habe das klären können, soweit die Objektgeschichte, bin dann wieder an meine Kollegin Andrea Abschablitzki getreten, die Chefrestauratorin vom Kölnischen Stadtmuseum, die das Projekt immer unterstützt hat, zu jeder Zeit. Da bin ich ihr auch sehr, sehr dankbar. Die hat gesagt, okay, sie trägt das weiter an den damaligen Museumsdirektor, Herr Dr. Kramp. Ja, und dann wurde darüber gesprochen, also dass gewisser Bedarf der Bearbeitung besteht. Dann hat sich das nach und nach so entwickelt.
Was haben Sie denn vorgefunden?
Also vorgefunden war der so, dass der Motorwagen zweimal überarbeitet wurde. Zweimal überlackiert wurde es komplett. Und komplett meint wirklich komplett. Das bedeutet, der hat ursprünglich eine Lederbespannung gehabt. Das komplett überlackiert.
Auch auf
Leder? Richtig, auf der Leder. Alles, wirklich alles. Die Rückbank hat komplett gefehlt. Das Rückenpolster, das Kissen. Ansonsten war der eigentlich zum Großteil wirklich in seiner ursprünglichen Materialität und auch an Anbauteilen. Man hat gesehen, da wurde ein bisschen nachgearbeitet teilweise. Das sind ganz normale Wartungsarbeiten, Instandsetzungshaltungsmaßnahmen durchgeführt worden, aber nichts wirklich Gravierendes. Also wir hatten auch wirklich, die ursprüngliche Beschichtung war drauf und Fassung war drauf, dann die Überarbeitungsschichten. Und dann war es einfach so, dass die letzte relativ, sagen wir mal, lieblos aufgetragen wurde, also mit der Spritzpistole oder Lackierpistole, Sprühdose. Einfach komplett in so einem Feuerrot, dann wurde schwarz überlackiert und man sieht halt einfach, da waren schon Fehlstellen in der Fassung, in der Beschichtung und das ist einfach rigoros. Also man hatte halt wirklich diese Täler drinne. Der ästhetische Anspruch, der damals bei der Herstellung an die Gestaltung gesetzt worden ist, war nicht mehr ablesbar. Und da war halt einfach dann die Situation, wo man gesagt hat, wir haben diese Schichten, nächster Schritt, wir machen eine Proberestaurierung und gucken, ob man die ursprüngliche Fassung und Beschichtung freilegen kann. Und das wurde dann im Rahmen einer Proberestaurierung an der vorderen Sitzbank, an der Seite der vorderen Sitzbank durchgeführt. Und die Proberestaurierung lief gut. Ne?
Hört sich so an, als ob es noch Überraschungen gegeben hat.
In der Gesamtheit gab es dann schon Überraschungen. Also es ist ja immer so, also wenn ich einen Anschliff nehme, ist ein Anschliff immer ein ganz kleines Fenster ins Objekt, in die Geschichte des Objekts. Wenn ich eine Proberestaurierung mache, und das glaube ich, das kennt jeder, der in der Praxis tätig ist, es gibt Stellen, dann läuft das. Und es gibt Stellen, dann läuft das eben nicht so. Und in der Gesamtheit muss man halt sehen, es ist unglaublich viel Fläche, musste bearbeitet werden, um das freigelegt mal. Also es ist einfach, man hat natürlich, wenn man die Karosserie anguckt, das ist relativ simpel. Aber wenn Sie das Fahrwerk angucken, dann haben Sie Blattfedern, dann haben Sie die ganzen Elemente, die rund sind, alles. Und das, alle Flächen müssen bearbeitet werden. Und die Freilegung war dann so, Das ist vorgegangen mit Kompressen, die wurden in Lösemittel eingelegt und dann aufgelegt und dann wartet, bis die obere Schicht sich gelöst hat. Dann wurde die vorsichtig mit dem Wattestäbchen abgezogen, bei der anderen hat es ein bisschen länger gedauert. War sehr langwierig, manchmal hat das auch nicht so gut funktioniert. Was wirklich das Gute war, dass man die ursprüngliche Schicht, die auch freizulegen und zu halten, ja, die ließ sich nicht anlösen. Die ursprüngliche Farbgebung mit, was man dann auch gesehen hat, dass er sehr viele Linierungen hatte, wurde erhalten.
Ja. Ich habe gesehen, dass die, es gibt ja Fotos vorher, nachher, und Sie sagten schon, dieses Feuer, so ein Feuerwehrrot, ja, war das, ne? Und jetzt hat das so ein ganz dunkles, sattes Rot. Gab es viele Fehlstellen, die Sie dann auch vielleicht retuschieren mussten?
Ja, also das sehr unterschiedliche Unterhaltungszustand zwischen der Holzkarosserie, da gab es relativ viel, was erhalten wurde. Also da war viel noch von der ursprünglichen Beschichtung vorhanden und konnte erhalten werden. Die Blattfedern waren noch in einem relativ guten Zustand. Ansonsten war das Fahrgestell nur noch fragmentarisch teilweise.
Fragmentarisch.
Und ja.
Was haben Sie mit dem Leder? Also erstmal das fehlende Leder und das andere war ja überlackiert. Was haben Sie damit
also
gemacht?
Also die Sitzbank wurde rekonstruiert. Da wurden Vergleichsobjekte angeguckt und ja, das habe ich mit meiner sehr geschätzten Kollegen Agnes Krippendorf gemacht. Auch vielen Dank dafür, weil der Polstern nicht so mein Ding ist, gar nicht. Und es ist gut, dass man jemanden an der Seite hat, der das sehr gut umgesetzt hat und auch sehr offen war mit dem, in welche Richtung geht das, welche nicht, weil wir haben Vergleichsobjekte in der Literatur. Es gibt dieses Foto, aber dieses Foto zeigt uns nicht, wie das Polster aufgebaut war, weil da sitzen ja Leute drauf. Und dann war das so, dass man da, wenn wir rekonstruieren, wie konstruieren wir? Und da war das auch im Gespräch mit der Frau Habisch-Stablitzki, dass man gesagt hat, okay, wir wissen es nicht, also machen wir es alles ein bisschen reduzierter, damit man nicht irgendwas gestaltet. Also ich sage immer, wenn sie rekonstruieren, dann ein bisschen weniger als zu viel. Und dann war da auch der Ansatz, dass also als Sitzfläche wurde ein Kissen zum Rausnehmen und ursprünglich war das Rückenpolster fest mit der Bank verbunden. Das sollte jetzt aber auch so geregelt werden, dass wir das reversibel machen und das ist wirklich so, dass man dieses Ganze, die hintere Rückenlehne, in einem rausnehmen kann, aber das so einsetzen kann, dass das nicht auffällt, dass das reversibel ist. Also das war die Ledersubstanz, die nicht mehr vorhanden war. Bei der Ledersubstanz, die Seitenverkleidung der großen Sitzbank, also der Rückbank hinten, die konnten komplett erhalten bleiben. Bei der vorderen Sitzbank war das so, dass das Leder, durch das, dass es überlackiert war, einfach zu fragil war, dass man das hätte nochmal wieder verwenden können. Also es wäre einfach, hätte man das wieder verwendet, hätte es zu deutlich mehr Schäden geführt. Oder man hätte so viel duplizieren müssen, dass wiederum das Leder irgendwie gehemmt wird.
Das wird dann spröde und rissig.
Ja, es ist
und so
extrem spröde. War jetzt schon auch so. Und man hat auch schon gesehen, das ist im Vorfeld schon in Überarbeitungsphasen geklebt worden und alles. Und man dann gesagt hat, okay, man erneuert die in dem Bereich auch.
Mhm. Und das gibt es aber noch irgendwo?
Ja, das klar. Original. Das befindet sich jetzt noch bei mir in Karlsruhe. Weil die Wichtigkeit war, dass der Motorwagen zur Eröffnung der neuen Dauerausstellung in der Ausstellung steht und das wird jetzt noch, gibt es noch gewisse Nacharbeiten, jetzt wird das alles schön verpackt. Also
da kommt es ins Archiv.
Kommt es ins Archiv mit all dem, was, noch, was wir noch haben. Und das ist halt auch dieser Punkt mit dem Leder, weil das ist der Prozess, man hat ein Konzept, wie führe ich die Restaurierung durch. Und wenn ich sage als Restaurator, ich habe Untersuchungen gemacht, ich habe eine Proberestung gemacht, wir nehmen die Überarbeitungsschichten ab, bedeutet das immer, das ist ein nie mehr zurückführender Eingriff in die Objektgeschichte, ja, und in die, klar, Objektsubstanz. Ne? Das muss man immer abklären. Und das ist natürlich auch immer eine große Diskussion, macht man es nicht? Was verliert man? Was gewinnt man?
Welche Spuren der Geschichte erhält, ja, man? Und
ich negiere damit eigentlich zwei Überarbeitungsphasen. Mhm. Das muss man auch so klar aussprechen. Und da gibt es auch nicht irgendwie was drumherum. Das ist nicht mehr da. Das ist natürlich alles dokumentiert, aber es ist an dem Fahrzeug nicht mehr da. Aber wie sich nach der Freilegung der ursprünglichen Fassung gezeigt hat, wir haben sehr, sehr viele Linierungen auf diesem Fahrzeug. Und das hat eine ganz andere
Wirkung. Also Dekoration.
Dekoration, ja. Eine ganz andere Wirkung jetzt. Und da war halt auch in der Konzeptionierung und auch in der Diskussion, was vermitteln wir den Besucher, Besucherinnen in dem Zustand, wie das 2011 übernommen worden ist. Und was können wir jetzt aber anhand dieses ursprünglichen Zustands vermitteln, wie haben die damals gearbeitet, die Kölner, die frühen Automobilhersteller in Köln. Und da war dann so der Ansatz, dass man sagte, man geht diesen Schritt. Mit dem, dass man das, die neue Ledersubstanz eingeführt hat, ist man aber letztendlich auch an einem Punkt gebunden, dass alles andere in der Optik auch nachziehen muss. Ja. Man hat dies, weil wenn ich jetzt sage, okay, man fängt an dann zu retuschieren und macht eine Retusche mit dem Aspekt, die muss nicht passen, 100% passen, damit man den auch sieht, dass da ein Eingriff passiert ist. Also dass man so optisch ein bisschen herausfällt. Was eine gewisse Methodik in der Restaurierung hat und auch nachvollziehbar ist, wenn ich das aber jetzt so mache und dann aber dieses neue Leder drin habe, habe ich irgendwie auf dieser Karosseriefläche eine Scheckigkeit, die nicht mehr dazu passt.
Ja.
Und da war das so, dass die Maßnahmen dann nach und nach auch abgestimmt worden ist, dass es ein einheitliches, geschlossenes Gesamtbild gibt. Weil sonst fange ich an, das Fahrzeug auseinander zu restaurieren. Und ja, das ist auch nicht zielführend für den.
Ja.
Und so haben wir wirklich ein Fahrzeug vorliegen in einem Zustand, den ich auch nicht gedacht hätte am Anfang, dass der nachher so wird, weil er ja doch, das, was die Restauratoren gerne nicht so hören, relativ neu aussieht. Es wurde schon auch probiert, die Nutzungs- und Gebrauchsspuren zu erhalten. Es ist aber auch ein Punkt gewesen, wo ganz klar gesagt wurde, ich tue nichts irgendwie faken. Also ich tue jetzt nicht, wenn ich jetzt den Kotflügel habe, wo der Eintritt ist, das wurde retuschiert, das ist einfach, ich werde jetzt nicht anfangen, das irgendwie künstlich irgendwie an den Kanten abzureiben, damit es irgendwie den Anschein als altes Auto. Das nicht.
Ach so.
Da war wirklich dann auch der Punkt, wo man gesagt hat, okay, wir sind in der Richtung, dass er dann relativ dieses Erscheinungsbild hat. Also wird das auch durchgezogen und nicht irgendwo probiert, da nachträglich einen auf alt und genutzt zu machen.
Ja, ja.
Man sieht,
ja. Gab es zwischendurch Diskussionen, ob man das Fahrzeug fahrtüchtig macht?
Ja.
Ja.
Also nee, zwischendurch nicht am Anfang.
Am Anfang.
Ja, und ich war auch ein Verfechter davon, weil wir haben, das Besondere an dem Fahrzeug ist auch noch, dass ich recherchieren konnte, dass es noch Gebäude vom ursprünglichen Werksgelände erhalten sind. Dort, wo der produziert worden ist, da gibt es noch restliche Gebäude und die stehen auch im Denkmalschutz. Das ist in der Marseliusstraße Köln-Sülz.
Ah.
Und ich hatte das Glück, das ist jetzt in Privathand, und da ist ein Garten, aber ich habe dann Kontakt mit den Eigentümern aufgenommen und durfte dann auch mal in diesen Garten. Und auf dieser Rückseite sieht man dann auch diese Schädachabdrücke von der Fertigungshalle. Und da war natürlich die Überlegung, erstens mal finde ich, Technik muss erlebbar sein. Also man muss immer bei jedem technischen Objekt immer das in den Raum werfen, Funktion ja oder nein. Und dann abwägen. Also ich bin nicht der Freund davon, das kommt jetzt ins Museum, jetzt kriegt es eine andere Bedeutung. Da müssen wir uns gar nicht mit der Technik auseinandersetzen. Ich finde, wir Restauratoren von Technisches Kulturgut haben immer die Pflicht, diese Technik zu dokumentieren. Gut, jetzt muss man dazu sagen, wenn es jetzt meinetwegen so ein Golf 3 ist oder so, den es in der Masse gibt, wo es auch Bücher drüber gibt und so, da ist das was anderes. Aber jetzt bei so einem Fahrzeug, das einen Motor hat, das eine Hinterachskonstruktion hat, die wahrscheinlich, wenn es das einzige Fahrzeug ist mit dieser Hinterachskonstruktion patentierten, ein technisches Artefakt auch ist, dass man sich damit auseinandersetzen muss. Und dann ist natürlich, ich weiß, das darf ich als Restaurator nicht relevant aufkommen lassen, ist es natürlich schon auch innen drin ein, wo man sich denkt, ich würde den Motor schon auch mal gern hören. Ne? Also das
ja.
Ist ja auch ein Anfang.
Und fahren vielleicht?
Ja, das mit dem Fahren war, also das mit dem Fahren nicht, weil das Fahren ist nicht vergleichbar mit dem Fahren von einem Auto heute. Also es ist alles mechanisch, die Leute bedeutet, sie brauchen richtig Kraft.
Ja.
Und dann ist das, sie müssen die Zündung einstellen, sie müssen Vergaser einstellen und das alles während der Fahrt. Sie müssen auch gucken, ob genug...
Während der Fahrt?
Ja, das ist alles während der Fahrt. Also das ist, sie haben überall, wenn sie die Lenkstange angucken, überall so kleine Hebelchen. Und dann wurde das alles nachgestellt während der Fahrt damals. Also damals war das so, man musste wirklich Kenntnis haben über diese Technik, auch das Hören.
Ja.
Wann muss ich was nachstellen?
Was ist jetzt notwendig, was ich machen muss?
Und das war richtig Arbeit. Und so. Also heute, wenn man einen Knopf drauf drückt und alles...
Ist das
ein ganz anderes.
Der Wagen wurde auch, haben wir noch gar nicht drüber geredet,
angestartet
mit einer Kurbel.
Ja, Kurbel.
Ja, was auch nicht so einfach war. Ne?
Na, es ist, laut Literatur war das relativ häufig die Ursache für starke Verletzungen und teilweise wohl auch Todesfälle, weil es ist, man kurbelt den an und das kann dann sein, oder bei manchen Modellen war das so, dass es dann einen Rückschlag gab. Und wenn man dann halt irgendwie seinen Kopf hatte, dann kriegt man halt den Schlag von der Kurbel. Bei der Bearbeitung musste ich ja reinsteigen, um den komplett zu bearbeiten. Die Federn sind relativ flexibel. Also es ist
so.
Und wenn man dann überlegt, man fährt auf Schotterpisten oder irgendwie unbefestigt, dann wackelt das. Da muss man ständig dann auch irgendwie alles nachstellen. Dann hat man überhaupt keine Frontscheibe. Man hat dann vielleicht nur eine Brille getragen.
Stimmt.
Das ist schon ein Abenteuer gewesen.
Weiß man denn oder wissen Sie etwas darüber, ob dann die Fahrer Wie wurden die angeleitet oder haben die das ausprobiert? Oh, das da kriegt man dann so ein Auto. Ist wahrscheinlich doch sehr erstmal wohlhabend, um sich das überhaupt leisten zu können.
Ja.
Und dann aber auch interessiert. Und vielleicht ist es aber auch so eine Statusgeschichte.
Man muss sagen, das Automobil war damals purer Luxus. Denn man ist ja auch nicht in ein Autohaus gegangen. Das gab es ja nicht. Sie sind damals zum Hersteller gegangen. So, da können wir gleich nochmal andocken, weil der Motorwagen hatte, glaube ich, ja damals auch eine spezielle Funktion. Also wir sind damals irgendwie auf Messen oder so oder zum Hersteller gegangen. Damals war das aber, glaube ich, bei den gerade jetzt bei den Kölnern so, dass man wirklich auch sagen konnte, ich möchte die Farbe haben oder das. Also dass die ein größeres Spektrum hatten und der wurde auf Bestellung gefertigt. So, also musste man erstmal warten, bis das kommt. So, dann war das eine relativ hohe, teure Sache. Auf jeden Fall ist es dann natürlich so, sie fahren durch, jetzt nehmen wir mal mit dem Motorwagen durch Köln, da gibt es relativ wenig Autos. Er hat eine gewisse Geräuschkulisse, das bedeutet, die haben auf jeden Fall die Aufmerksamkeit. Und dann ist es natürlich, sie sitzen in etwas, was neu ist, was technisch ist, sie sind einfach in der Zukunft und sie sind mit dabei. Und das zeigt halt schon, es untermalt sehr, sehr viel. Also den Luxus und die Technikoffenheit. Und das war damals ja auch, dass die Leute sich sehr stark auf die Technik und technischen Errungenschaften interessiert haben. Ja, das war schon, also man war ganz vorne.
Ja. Ganz vorne. So, Sie haben eben gesagt, Sie waren, zumindest am Anfang habe ich es so verstanden, auch dafür, dass das Fahrzeug wieder fahrtüchtig gemacht wird. Aber das hat sich dann geändert oder in der Diskussion.
Das Gebäude, wo das produziert worden ist, das in Köln-Sülz und zum alten Standort des Kölnischen Stadtmuseums der Zeughaushalle waren das circa sechs Kilometer. Wo ich mir dachte, das wäre ja eigentlich ein schönes Event, wenn er dann fährt, diese 6 Kilometer. Weil ich finde auch immer, es ist immer schwierig, ne? Es ist immer so eine Abwägungssache. Ich habe mir dann gedacht, man kann die Bereifung auswechseln und die historische Bereifung wieder dran machen und alles, dass es immer die Möglichkeiten gibt, dass man da irgendwie auch für die Fahrfunktion Teile einfach auswechselt und die ursprünglich waren dann im Museum wieder ranmaut.
Wäre das denn ohne weiteres möglich gewesen?
Was er hatte, war, der Motor hat gedreht, er hat Kompression gehabt. Also das sind schon mal die Daten, er könnte fahren. Der Punkt ist bloß, es ist irgendwann mal in dem Bereich, dass sie Geld investieren müssen, damit er fährt. Und dann muss man gegenrechnen, lohnt sich das jetzt für 6 Kilometer? Und das ist einfach so eine Sache, wo man dann sagt, nein. Also unabhängig von dem, dass es immer auch die Diskussion gibt, es kann was passieren, was nicht gut ist für den Gesamtalter des Fahrzeuges. Und da war dann einfach die Entscheidung, und das wollte ich noch sagen, der Motorwagen hat sich dann auch bei der Demontage ergeben, weil wurde ja alles auseinander.
Sie haben den in Ihrer Werkstatt komplett?
Ja, jedes Teil. Da hat sich gezeigt, dass der Motorwagen wohl, der ist ja auch, wenn man guckt, relativ lang noch bei den Herstellern geblieben. Der ist ja als Insolvenzmasse erst verkauft worden. Also ist schon mal ein Anzeichen, dass das Fahrzeug jetzt nicht für den Verkauf, regulären Verkauf hergestellt wurde oder der mögliche Käufer oder die Käuferin sind abgesprungen. Bei der Demontage hat sich gezeigt, dass wir einen Motor verbaut haben von der Firma Fafnir. Fafnir saß damals in Aachen. Die haben Motoren hergestellt, haben später auch Autos hergestellt. Bei dem Motor haben wir die Besonderheit, dass man die Prägung hat DRP für Deutsches Reichspatent und dann ein großes A für angemeldet. Wir haben hier einen Motor, der noch keine Patentzulassung hatte. Das bedeutet letztendlich, es kann sein, dass wir so einen kleinen Prototyp oder Kleinserienmotor drin haben, wo es von auch nicht so viele gibt. Und dann haben wir die Kraftübertragung ins Differential und wir haben eine Art Gangschaltung und da hat man Holzscheiben, auf denen die Riemen laufen und am Ende, die sitzen auf Wellen drauf und am Ende von diesen Wellen sind Zahnräder. Und wir haben 2 Zahnräder, die ins Differential laufen. Wir haben im Differential aber nur 1 Zahnrad, das die Kraft überträgt. Es fehlt 1 Zahnrad für die Gangschaltung, dass er wirklich 2 Gänge schalten kann, also oder gefahren werden kann. Und auch bei der Demontage zeigte sich, es sieht nicht aus, als ob da irgendwann mal ein 2. Zahnrad eingesetzt war. Wo dann auch im nächsten Zug das so war, das Fahrgestell, die Teile, die wirklich, wo die ursprüngliche Beschichtung kaum noch drauf war, die waren auch nicht grundiert. Also dann wurden Analysen gemacht und am Objekt selber auch mit einem Digitalmikroskop vergrößert, da ist keine Grundierung drauf, was sehr untypisch ist, dass man Metallteile ungrundiert im Außenbereich einsetzt. Im Vergleich zu den fahrenden Blattfedern, da war eine Grundierung drauf. Und dann, wenn man das so zusammenstellt mit Motor, fehlendem Zahnrad im Getriebe und dieser doch sehr reduzierten Beschichtung des Fahrgestells, ist, dass das Fahrzeug vom eigentlich dazu genutzt worden ist, auf Messen sich zu präsentieren. Ah, also gar nicht wirklich für den Verkauf, sondern wirklich für die Präsentation.
Ja. Wie so ein Indizienprozess ist das. Also, ne, weil es gibt ja dann diese Anzeichen, die darauf hinweisen, dass das Fahrzeug so und so genutzt wurde. Und dann ist es dann aber trotzdem verkauft worden irgendwann.
Ja, gut, das ist als Insolvenzmasse.
Ja,
das als Insolvenzmasse. Also das ist wirklich in den, also gefahren wurde. Es gibt Bilder, als der dann schon in Rothenburg am Neckar war, dass er in einem Faschingsumzug eingesetzt wurde. Also er ist gefahren worden. Ich glaube, der ist aber auch von den Kölnern dann gefahren worden, weil man hat damals nicht einfach ein Auto gehabt und es in der Garage stehen gehabt. Man ist schon mit dem auch gefahren. Das ist
TÜV gab es noch nicht.
Nee.
Ja. Wie lange war das Auto bei Ihnen in der Werkstatt?
Ich weiß es nicht, ich glaube 2,5 Jahre.
2,5 Jahre?
Mhm. Ja, ich glaube so in dem Dreh.
Ja. Gab es noch Überraschungen vielleicht? Unangenehme oder schöne?
Das geht manchmal so Hand in Hand. Ne? Also als ich die Beschichtungen abgenommen habe und gesehen habe, das sind Linierungen, da habe ich gedacht, das ist schön, da freut man sich. In dieser Freude kommt dann nach und nach der Gedanke, dass man sich denkt, ja, die müssen aber partiell auch nachgezogen werden, teilweise komplett nachgezogen werden, wo man sich denkt, jo, da setzen wir uns mal damit auseinander, wie man so Linierungen macht. So.
Ja,
und dann ist natürlich so, dass man sich da reinarbeiten muss und irgendwann kann man das dann auch. Da kommt dann schon ein Batzen an mehr auf Arbeit und mehr Aufwand. Den man vorher so nicht kalkuliert hat, das trübt das dann ein bisschen, aber jetzt am Ende, nachdem er dann fertig ist, denkt man sich so, ja, kann ich zumindest jetzt auch mal linieren, ne? Man lernt ja auch in dem Prozess dann auch. Aber so wirklich, die Hinterachse ließ sich nicht komplett demontieren, die wurde geröntgt, einmal in der TH Köln vom Andreas Krupa, in der TH im Kicks. Dafür vielen Dank von Andreas Gruber, der war da sofort dabei, das zu machen. Ging ohne Probleme. Wir haben aber das nicht sehen können, diesen Verbindungspunkt. Dann hat mich bei der Montage, Demontage, bei den Versuchen, ob man es demontieren können, mein Vermieter in der Werkstatt, der Viktor Biebrich, unterstützt da auch ganz Dankeschön. Aber es ließ sich nicht demontieren. Da wurde es nochmal von einem Unternehmen hier in Karlsruhe gerönt. Es ist nicht einsehbar. Und dann war auch der Punkt, dann lassen wir das so. Ja, und ich würde gerne, das ist so noch das Geheimnis.
Ein kleines Geheimnis.
Ein kleines Geheimnis, ja, das er da nicht preisgegeben hat.
Ich habe ihn ja auch schon gesehen und er sieht wirklich ganz großartig aus, finde ich. Er steht auch an einer schönen Stelle vor tiefschwarzem Hintergrund auf so einem Podest. Macht was her, finde ich.
Ja, er sieht sehr edel aus, ja.
Mhm.
Ich muss aber auch dazu sagen, ich musste mich an den Zustand auch erst gewöhnen, weil er halt so relativ neu aussieht. Wo mir dann bei der Betrachtung des Motorwagens aufgefallen ist, dass ich einfach durch die Tätigkeit und die Projekte, die ich durchgeführt habe, eher eine Sehgewohnheit für das Konservierte, also die deutlich reduzierten Maßnahmen habe, als wenn man das wirklich in so einen Zustand verbringt wie den Motorwagen jetzt.
Mhm. Es war ja auch gar nicht ihr erstes Auto, das Sie restauriert haben.
Nein.
Ich glaube, hatten Sie nicht für die Masterarbeit ein Gogomobil restauriert? Aber ich stelle mir das so vor, dass es für jedes Fahrzeug, für jedes Auto gibt es eigene Probleme und Herangehensweisen und Konzepte.
Ja, also beim Gogomobil war das konservatorisch. Also da war das so, dass man, das ist auch ein Exponat aus dem Kölnischen Stadtmuseum. Also ein Sammlungsgut des Kölnischen Stadtmuseums, Exponat nicht, weil es ja nicht in der Ausstellung gezeigt wird. So. Und da war das hauptsächlich konservatorisch mit ganz minimalen restauratorischen Maßnahmen, ein bisschen Retusche, um das Gesamtbild zu schließen.
Mhm. Was steht heute in der Werkstatt bei Herrn Mandris?
Auch zwei Autos, ein Wagen, ein Geradewagen vom Herrn Gerade, also der hat den gebaut oder konzipiert. Dann ein Borgward, Schalläden von der Grabkapelle in Karlsruhe. Ja, nochmal kurz die Werkstatt durchgehen, ja. Zum Abschluss möchte ich mich natürlich noch bei einer Person bedanken, also bei zwei Personen. Einmal beim Herrn Anselm Pranz, der mir geholfen hat, den Motorwagen ins Museum einzubringen, weil wir haben den demontiert in Baugruppen eingebracht. Und er hat mir sehr geholfen, dass das alles reibungslos lief. Und dann natürlich bei meiner Frau, weil die mich über die ganzen Jahre dieses Motorwagenprojektes betreut hat, mich unterstützt hat.
Ausgehalten
hat. Auch, ja, ausgehalten hat. Und ich glaube, sie ist auch die Person, die sich am meisten drüber freut, dass er jetzt im Museum steht Und das muss ich ehrlich sagen, zu Recht, der hat schon viel Zeit gekostet. Ne?
Gut, dann viele Grüße an Ihre Frau.
Richtig auch.
Und vielen Dank für das Gespräch.
Ich habe mich zu bedanken. Vielen Dank.
Das war die Geschichte vom Vis-à-vis-Motorwagen. Und natürlich empfehle ich einen Besuch im neu eingerichteten Kölnischen Stadtmuseum. Fotos zum Podcast gibt es, wie immer, in unserem Restauratorenblog. Und zum Schluss noch der Hinweis, dass Philipp Mandries am 18. Juli im Technoseum Mannheim zum Motorwagen einen Vortrag hält, den man vor Ort, aber auch im Livestream verfolgen kann. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal im Restauratoren-O-Ton.